Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gesund werden, gesund bleiben Podcast mit Dr. Schwarzel heute. Wir reden über eins der absolut wichtigsten Gesundheitsthemen, die es überhaupt geben kann. Es ist kostenlos. Es ist frei verfügbar. Es braucht kein Hightech. Es ist der, mit dem wir uns jeden Tag beschäftigen, der Schlaf. Und wir gehen heute auf Mythen ein. Wir gehen einfach darauf ein, wie kann man Schlaf wieder lernen? Wie kann man gut schlafen? Wie kann man mit echt massiven Schlafstörungen wieder in einen genialen Schlaf finden und diese Power am Tag wiederfinden? Und mir hat es total Spaß gemacht, diese Folge, diesen Podcast aufzunehmen, weil es sind so viele tolle Sachen einfach bei rausgekommen, die man natürlich teilweise auch schon mal gehört hat, aber noch nicht richtig anwendet, aber auch Sachen, die komplett neu sind und die auch der Dr. Schwarzel heute auch wieder neu eingeordnet hat. Und deswegen, ich kann es sagen, absolut hörenswert, auch wenn man keine Schlafprobleme hat, sensationell, was man lernen kann, weil man wird immer mal in die Situation kommen, wo der Schlaf durch äußere Faktoren oder auch innere Faktoren sich verschlechtert. Und dann kann man diese tollen, ich sag mal, sehr, sehr praktischen Tipps anwenden, die Dr. Schwarzel in der Folge gesagt hat, um da wieder reinzufinden. Und dann ist Schlaf kein Problem, sondern ist Schlaf wunderschön und einfach eine Sache, die jeder Mensch braucht. Deswegen viel Spaß mit dieser Folge.
Willkommen zu einer neuen Folge von Gesund werden, gesund bleiben bei Dr. Schwarzel. Hier geht es darum, wie Sie nicht nur gesund werden, sondern auch gesund bleiben. Entdecken Sie praktische Tipps, wissenschaftliche Einblicke und neue Ansätze für Ihre Gesundheit. Viel Spaß bei dieser Folge.
So, wir haben das Thema Schlaf und ich glaube, es ist eins der Themen, was jeden Tag mindestens einmal betrifft. Und daher sprechen wir heute über Mythos, Wissenschaft und was wirklich hilft. Deswegen schön, dass du da bist, Andi. Lass uns heute doch mal über das Thema Schlaf sprechen und vor allen Dingen, ja, wie viel Schlaf brauchen wir eigentlich wirklich?
Ja, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Vielen Dank, Timon. Das Thema mit der Schlaflänge ist sehr unterschiedlich. Also wenn wir auf die Welt kommen, kleine Kinder, Babys, die meisten Eltern wissen das, schlafen 1-2 Stunden, dann sind sie wieder wach, dann wieder 1-2 Stunden Schlaf. Also es ist quasi so ein 1,5-2 Stunden Rhythmus auch in der Nacht, auch am Tag. Und je älter wir werden, dann im Jugendalter haben wir meistens die Unterbrechung in der Nacht dann gar nicht mehr. Also wir haben eine lange Schlafphase nachts bei den Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen. Und dann im Alter ist es oft wieder so, dass die Schlafphase nachts ein bisschen kürzer wird und viele Leute dann mit zunehmendem Alter auch einen kleinen Mittagsschlaf machen oder einen Powernap, was dann auch wieder okay ist. Also wir haben nachts eine kürzere Schlafphase und dann zum Beispiel am Nachmittag nochmal oder Mittag nochmal einen kurzen Powernap quasi.
Aber warum brauchen wir Schlaf überhaupt? Also ich meine, ist das nicht in dieser Gesellschaft, wo wir alle super Gas geben, wo wir aus jeder Sekunde noch was rausholen, ja, dann noch auf dem Handy, während wir eine E-Mail beantworten, noch telefonieren und am Laptop noch 2 Aufgaben arbeiten, ist Schlaf dann nicht Zeitverschwendung?
Ja, das ist eine coole Sache. Also da gibt es verschiedene Meinungen auch. Es gab Leute, die gesagt haben, ja, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Und natürlich die Spitzensportler oder im Biohacking hat man erkannt, wie wichtig der Schlaf ist und wie gut wir regenerieren können. Und das Gehirn sortiert viele Funktionen aus, quasi regeneriert. Viele Tätigkeiten werden runtergefahren, das ist ganz interessant. Die Schlafforschung selber ist recht neu, medizinhistorisch. Man konnte ja Anatomie, Knochen, Muskeln schon hunderte Jahre lang studieren. Das ging ja schon los bei Da Vinci, dass der Zeichnungen gemacht hat. Aber erst mit der Technik des EEGs, also mit dem Elektroenzephalogramm konnte man da reinschauen, so in den 50er, 60er Jahren, da ging das los, also ein medizinhistorisch neues Thema. Und da hat man eben gesehen, dass wir 4 oder 5 Schlafstadien haben, Schlafphasen, wie wir die durchlaufen, dass das auch eine rhythmische Sache ist. Also wir haben alle 1,5 Stunden durchlaufen wir diese 4 Schlafphasen, manchmal auch eine kleine Wachphase, dann diese REM-Phasen. Und da hat man in den letzten Jahren sehr viel forschen können und hat dann eben rausgefunden, mit diesen verschiedenen Bildern, mit diesen Wellen, verschiedenen Wellen, was überhaupt passiert beim Schlaf und warum es so wichtig ist. Früher hat man gedacht, das ist irgendein Zustand zwischen Leben oder Tod. Ja, wo befinden wir uns in der dritten Dimension? Und erst seit 50, 60, 70 Jahren weiß man, was da passiert.
Jetzt hast du gerade die unterschiedlichen Schlafphasen angesprochen. Wenn du magst, erklär doch mal ein bisschen mehr, was diese Schlafphasen bedeuten, weil ich glaube, das ist für viele das einfach immer noch ein Buch mit 7 oder fairerweise 4 Siegeln ist, weil es sind ja 4 Schlafphasen, oder ich weiß nicht, sind es 5, dass du mal darauf eingehst, was die verschiedenen Phasen sind und wofür die eigentlich gedacht sind oder wofür man denkt, dass sie gedacht sind.
Ja, also es ist total interessant. Man hat das eben gesehen in dieser Aufzeichnung, also im EEG, haben wir ja kurz vorher drüber gesprochen, ist ähnlich wie ein EKG, nur dass man halt die verschiedenen sozusagen Aggregatzustände gesehen hat. Man hat gesehen, dass es da verschiedene Wellenformen gibt, unterschiedlich, die für die Schlafphase charakteristisch sind oder verschiedene Muster, mhm. sogenannte Spindeln. Und da konnte man eben die leichten 1 und 2 von den Tiefschlafphasen unterscheiden. Und man hat dann eben gesehen, natürlich im modernen Schlaflabor, ist ganz lustig, wenn man da mal drinnen liegt, dann ist man ja verkabelt hoch 10, also mit Sauerstoff.
Hier überall.
Überall EEG, EKG, dann natürlich Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung, Muskelbewegung im Gesicht, Augenbewegung. Also es schaut immer ganz lustig aus.
Wenn man da kann man auch nicht ganz so gut schlafen.
Man kann nicht so gut schlafen, ja. Deswegen sagen wir immer, also am besten natürlich zu Hause das mal machen. Ist auch immer lustig, wenn Sie natürlich dann in die Schlafklinik gehen, da verkabelt werden, nach Hause fahren, schauen Sie aus wie ein Alien, ja. weil Sie mit den ganzen Kabeln nach Hause fahren. Aber man sagt eigentlich, so 2-3 Nächte wären reproduzierbar mhm. oder aussagekräftig im Schlaflabor. Man hat ja auch noch eine Kamera im Abstand von 2 Metern, die einen filmt. Also man kommt sich leicht beobachtet vor, wenn man das mal gemacht hat. Und deswegen besser 2-3 Nächte. Und mit dieser Technik hat man halt gesehen, was sich ändert, Körpertemperatur. Und wie du gerade vorher gesagt hast, die Schlafphasen, also eben die leichteren Schlafphasen, man hat ein ganz gutes Bild oder eine gute Geschichte, die jeder schon mal erlebt hat. Also wenn man im Bett liegt und das Gefühl hat, oh, ich falle, also ich falle aus dem Bett, dann ist man eigentlich schon in einer von den leichteren Schlafphasen. Also das ist schon ganz genau der Beginn vom Einschlafen und diese 4 Schlafphasen und dann eben wach eben als anderen Aggregatzustand, was man wirklich ganz, ganz toll dann sehen kann. Also wenn man, also ich kann es nur jedem empfehlen, mal die Möglichkeit hat, sich selber zu sehen in der Nacht, so im Zeitraffer mit Fast Forward wie beim Videorekorder. Man denkt, man macht da einen Ringkampf, weil man die ganze Zeit natürlich die Position wechselt, dann auch bis zu 30 Sekunden, wenn man wach ist, sich im Bett aufsetzt, irgendwelche Geschichten erzählt, Laute von sich gibt. Also es ist echt spooky, mal von sich das Video zu sehen, wie man schläft. Und da hat man eben das rausgefunden mit den Schlafphasen und weiß jetzt, wofür was gut ist.
Cool. Dann gibt es ja noch die REM-Phase, ne? Rapid Eye Movement.
Genau, ja.
Bewegt sich unter den Lidern die Augen ganz schnell.
Richtig, genau.
Was passiert da?
Also wir haben gesehen, dass wir alle von diesen Schlafphasen, wie gesagt, alle 1,5 Stunden durchmachen. Mhm. Das nennt man Einschlafzyklus. Also wir haben, je nachdem, wie viele Schlafzyklen wir einbauen in der Nacht, 3, 4, 5, manchmal 2 Schlafzyklen, also ist auch eine Rhythmik quasi. Ja. Und kurz wieder vor dem Aufwachen, also wenn wir nach oben kommen, dann haben wir diese Rapid-Eye-Movement-Phasen, wo man in den letzten Jahren eben sehr viel geforscht hat und gesehen hat, was da passiert, dass das Gehirn quasi Sachen verarbeitet, löschen kann. Da träumen wir auch sehr wild. Also diese ganzen Vernetzungen, Verknüpfungen werden nochmal verarbeitet. Und es ist auch immer ganz interessant, wir haben viele Patienten, wenn man halt nicht das halbe Glas Rotwein trinkt, sondern die halbe Flasche oder Schlaftabletten nimmt, dann hat man das Problem, dass man gar nicht in diese 3er- oder 4er-Schlafphase kommt. Jeder weiß es, nach der Geburtstagsfeier oder nach der Weihnachtsfeier am nächsten Tag, obwohl man 10 Stunden geschlafen hat, fühlt man sich wie gerädert, weil man keine Tiefschlafphasen hatte unter übermäßigem Alkohol oder eben bei Schlaftabletten.
Ja, super spannend. Das ist ja genau das Thema, nämlich lange schlafen ist ja nicht der ausgegebene Faktor dafür, dass ich gut geschlafen habe, sondern ein guter Schlaf. Und was macht einen guten Schlaf aus? Sind es das Durchlaufen von allen Zyklen in einer gewissen Menge oder was macht
einen guten Schlaf aus? Absolut. Also man kann das messen und wie so oft im Leben ist es nicht die Qualität, sondern eben die Quantität. Also wie viele Tiefschlafphasen schaffe ich einzubauen eben? Und da ist es eben ganz, ganz spannend und macht eben einen Riesenunterschied, ob ich 2, 3 oder 4 von diesen Tiefschlafphasen einbaue. Das ist mal Punkt 1. Und der Punkt 2 ist, man hat einen Begriff in der Schlafmedizin, quasi der Schlafdruck oder die Müdigkeit. Da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Das ist ein wichtiger Faktor. Und viele Leute haben eben das Thema, dass sie das verlernen, gut zu schlafen oder dem Körper eben angewöhnen, dass man halt abends noch dann im Bett ein Buch liest oder am Handy nochmal die E-Mails checkt oder Facebook oder was weiß ich oder fernseht. Also das Problem ist, dass man heutzutage gerade bei den Jugendlichen spricht von einer sogenannten Light Pollution, also Lichtverschmutzung auf Deutsch, weil wir einfach mit Handy, mit Fernseher, der im Hintergrund läuft, wir haben das sehr Serien gucken, was jetzt der totale Trend ist. Und das ist natürlich dann für den Schlaf ganz schlecht, weil wir wenig Melatonin-Ausschüttung haben, eben durch diesen Flimmer-Effekt und so. Und deswegen ist es immer so, dass man auch einen guten Schlaf trainieren kann. Also wir haben viele Leute, die zu uns kommen mit ausgeprägten Schlafstörungen, wo wir uns dann eben genau angucken, was die falsch machen und ihnen dann Hausaufgaben mitgeben und ihr Handwerkszeug. Und die lernen dann wieder gut zu schlafen und haben dann wieder einen guten Schlaf und keine Schlafstörungen mehr.
Jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, ich hab zwar noch viele Fragen zum Thema Schlafphasen, Zyklen und wann sollte man mich wecken und so weiter. Mhm. Aber da du gerade das Thema Schlafstörung angesprochen hast, lass uns damit einstarten. Ja. Weil ich finde, Schlafstörung ist ein Thema, was wirklich, ich meine, das hat dramatische Auswirkungen auf das Leben. Ja. Also ich glaube, jeder kennt das, wenn er mal eine Nacht nicht geschlafen hat, ist vielleicht noch okay.
Ja.
Aber bei 2-3 Nächten wegen Stress oder sowas, das zerrt dann schon an der gesamten kognitiven, aber auch körperlichen Leistung und dann auch an der Stimmung. Und ihr habt ja da wahrscheinlich Patienten, die nicht nur an 3 Tagen Schlafstörungen leiden, sondern jahrelang schon. Und erklär gerne mal, wie sich das auswirkt, was da die Probleme sind und dann auch, wie ihr helfen könnt und wie ihr das macht.
Genau, also es ist ganz interessant, vielleicht die Geschichte vorweg. Man hat früher immer überlegt, was passiert, wenn man 2, 3, 4 Tage nicht schläft. Also stirbt man da an innerer Vergiftung oder was passiert? Und das ist ganz gut dokumentiert. Also es gab damals den Herrn Gartner, der in den 60er, 70er Jahren mal 11 Tage wach gewesen ist. Ja, also 11,5 Tage. Dann also einer der bestdokumentiertesten Schlafentzugsversuche. Der hat natürlich seine Leute gehabt, die ihn immer wachgerüttelt haben und wirklich geguckt haben und geschaut. Und ist ganz interessant, also man hat da sehr, sehr gut mit Reaktionstests und Merktests eben dokumentieren können, dass eine Nacht mal nicht schlimm ist. Ja? Also man hat schon signifikante Änderungen in der Reaktionszeit, Merkfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit. Also das ist ganz, ganz eindrucksvoll, das zu sehen. Nach 11 Tagen war es sehr interessant. Also man könnte ja meinen, der Herr hat dann 5 Tage durchgeschlafen, aber nein, er hat einfach, ich glaube, 12 oder 13 Stunden geschlafen und hat einfach in dieser Zeit nicht 3 oder 4 Tiefschlafphasen eingebaut, sondern 7, 8 oder 9, bis seine extreme Müdigkeit, also wir sagen unseren Patienten immer, dieser Herr Gartner hatte einfach das Maximum an Schlafdruck, das Maximum an Müdigkeit, also war extrem müde, hat dann natürlich super geschlafen und der Körper reguliert selber. Also der hatte den maximal möglichen Schlafdruck und hatte dann 4, 5, 6, 7, 8 Tiefschlafphasen, bis dieser Schlafdruck abgebaut ist. Also es macht nichts, wenn man mal eine Nacht nicht schlaft. Wir nutzen das auch quasi bei der Schlafentzugsmethode dann eben beim Schlaftraining. Aber das Kritischere oder das Interessantere ist eben, wenn wir chronischen Schlafmangel haben, also viele Nächte durch Lärm, Stress, Schichtarbeit, zu wenig Schlaf, Überforderung und so weiter, dann macht das krank. Also das ist wirklich eins auch der Big Points eben, wie Ernährung, Sport und diese ganzen Sachen, was mega, mega, mega wichtig ist, was einen unglaublichen Effekt hat auf Immunsystem, auf Regeneration, auf Gesundheit. Und da sollte man wirklich drauf achten und schauen, dass man auch dieses Tool des gesunden Schlafs mit reinnimmt, um eben zu regenerieren. Also der Körper ist ja wahnsinnig gut im Regenerieren. Nur wenn wir ihm diese Fähigkeit nehmen, chronisch auf Jahre, dann wird es kritisch. Also für die Zuschauer zu Hause, eine Nacht, 2 Nächte mal nicht schlafen ist kein Problem. Wenn man nicht am nächsten Tag in Urlaub fährt, 5, 6 Stunden nach Gardasee oder was weiß ich, Südtirol, natürlich, klar, die Müdigkeit, das ist kein Problem. Aber wichtig ist eben diese chronische Schlafstörung, also beim Erwachsenen deutlich weniger als 5 Stunden auf Dauer. Das ist wirklich krankmachend.
Ja, total spannend. Also ich finde das auch spannend, diesen Begriff des Schlafdruckes.
Ja.
Der Schlafdruck, das heißt also, je weniger ich schlafe, desto mehr erhöht sich mein Schlafdruck und je mehr würde ich dann auch besser einschlafen, rein theoretisch,
richtig.
Außer ich habe halt eine chronische Schlafstörung.
Richtig, richtig.
Und ihr benutzt das ja auch, also deswegen, das hat mich gerade sehr hellhörig gemacht, in eurer Schlaftherapie benutzt ihr gezielt Schlafentzug, um den Schlafdruck zu erhöhen, um wieder ein normales Schlafen zu ermöglichen.
Ja, ist total interessant. Man hat da super tolle Effekte, wenn man das einem Patienten erklärt, dass man sagt, also bleib doch mal einfach eine Nacht wach. Man muss immer aufpassen, dass die Patienten dann natürlich nicht im Bett wach bleiben. Wir wollen ja den Körper darauf trainieren, dass er sagt, das Bett ist zum Schlafen da. Wir kommen ja gleich nochmal so ein bisschen auf die Schlafeffizienz, sondern wir sagen den Patienten, Mensch, im April oder Mai, fang doch mal an, deine Weihnachtsgeschenke schon zu verpacken, zu besorgen, besorgen, dass die fertig sind, oder schreib doch schon mal deine Ostergrüße fürs nächste Jahr allen oder die Neujahrswünsche, das ist immer ganz lustig, oder mach deine ganze Bügelwäsche. Und wir lassen dann Leute mal eine Nacht wirklich nicht schlafen, und es hat einen ganz, ganz interessanten Effekt, also natürlich idealerweise am Wochenende, nicht jetzt, wenn man irgendwie natürlich Maschinen bedienen muss oder, irgendwie lange Autofahrten macht, das ist klar, aber es hat dann einen ganz tollen Effekt, dass wir eben, ähnlich wie der Herr Gartner, die Müdigkeit erhöhen. Wir haben mehr Müdigkeit am nächsten Tag, mehr Schlafdruck. Und es ist dann ganz interessant, dass dann sehr oft die Leute schon viel, viel besser schlafen. Und das sind Sachen, die wir nutzen, mal eine Nacht eben. Oder wir haben den Begriff, die Methode des Schlaftrainings, dass wir Patienten sagen, schau her, versuch mal eben 3 Wochen um 1 ins Bett zu gehen. Und versuche wirklich vor 1 nicht ins Bett zu gehen. Das ist wie, wenn du zum kleinen Kind sagst, dass du darfst auf gar keinen Fall in die 3. Schublade von oben schauen, weil die ist total geheim. Dann ist das Interessanteste für das Kind die 3. Schublade von oben. Und so kann man natürlich die Erwachsenen auch ein bisschen dann austricksen, dass wir sagen, geh um 1 Uhr ins Bett erst, beziehungsweise du darfst erst um 1 ins Bett gehen und steh wirklich um 5 Uhr auf. Also wir verkürzen die Zeit im Bett maximal. Viele Leute haben eben das Problem, die sind 10 Stunden im Bett, schlafen 5 Stunden. Ja. Stell dir mal vor, deine Angestellten würden 50% der Zeit arbeiten, die sie hier im Office sind. Da würdest du sagen, Leute, no.
Das ist schlechte Effizienz.
Schlechte Effizienz, genau. Und deswegen 50% ist eine schlechte Effizienz. Gut wären so 80-85% um den Dreh. Und dadurch, dass die dann unbewusst merken, oh, ich bin jetzt müder von Tag zu Tag und ich habe nur die kurze Zeit im Bett, dann sagt der Körper automatisch, dann nutze ich das effizienter. Nur dann muss man eben nach einer Woche nicht sagen, ja cool, dann gehe ich wieder um 10 ins Bett, sondern der Körper kann jeden Tag so eine halbe Stunde bis eine Stunde adaptieren. Und man würde dann in der 2. Woche sagen, gehe um 12 ins Bett, 7 Tage, und in der 3. Woche gehe um 11 ins Bett, 7 Tage. Und dann haben wir für viele Leute schon eine gute Zeit, dass wir sagen, okay, 11 bis von mir aus 6 Uhr. Oder wenn sie natürlich später anfangen müssen zu arbeiten oder früher, natürlich immer, wenn der Wecker klingelt, das ist das Ende vom Schlaffenster, und dann mal so 5 Stunden zurück. Das ist eine coole Sache, die jeder zu Hause probieren kann. Wirklich hat keine Nebenwirkung, außer dass sie wieder besser und effizienter schlafen.
Ja, super spannend. Die Frage, die ich dann noch habe, ist, wenn du die Schlafeffizienz siehst, dann hat die Länge der Zeit, die ich schlafe, hat nichts damit zu tun, wie die Qualität des Schlafes ist. Das bedeutet, wenn ich denke mal, es gibt ein Minimum. Man sollte wahrscheinlich unter 5 oder 6 Stunden guten Schlaf kommen. Aber das heißt, dass ich teilweise in 6 Stunden mehr, also einen besseren Schlaf haben kann als jemand anders mit 9 Stunden.
Ja, absolut. Also wir haben ja gerade gesagt, also beim chronischen Schlafentzug reden wir mal von also einem halben Jahr oder länger oder ein Jahr, 2 Jahre, wo die Leute massiv zu wenig schlafen, schlecht schlafen, wie auch immer, nicht in die Tiefschlafphasen kommen. Das ist, muss man immer dann trennen von mal im kurzzeitigen, ich schlafe nicht, weil jetzt irgendwie ein Fußballspiel ist am nächsten Tag oder ich eine Prüfung habe, das ist klar. Und genau wie du sagst, also mit diesem Schlaftraining, das geht ja meistens über 4-5 Wochen, wo wir sagen, wir erhöhen einfach Step by Step immer die Müdigkeit und bringen den Körper die Zeit im Bett einfach wieder effizienter zu nutzen. Also der Körper sagt, Mensch, ich habe nur diese 5 Stunden im Bett, also erhöhe ich, das sind oft Patienten, die 3 Stunden schlafen, und man sieht dann eben nach dem 5., 6. Tag, dass die dann nicht nur 3 Stunden schlafen, sondern 4, 4,5, 5 Stunden schlafen. Und dann erhöhen wir ja ein bisschen die Zeit im Bett quasi. Und es ist so, wir haben natürlich Zeit im Bett ist nicht Schlafenszeit, weil wir gehen ja ins Bett, legen uns hin, brauchen eine 1/4 Stunde, 20 Minuten zum Einschlafen, haben dann theoretisch im EEG gemessen auch nicht die ganze Zeit natürlich Schlaf, weil wir immer mal ein paar Minuten wach sind, dann wachen wir auf, wir springen nicht aus dem Bett, sondern liegen noch 10 Minuten drin. Ja. Und so kommt man eben dann auf eine Schlafeffizienz, also quasi die Zeit im Bett, die mit Schlaf verbracht wird, also Schlaf, gegenübergestellt zu der Zeit im Bett von eben 75, 80, 85%. Und dieses Schlaftraining mal 3 Wochen beginnend mit einem Schlaffenster von 5 Stunden. Also nochmal Beispiel, der Wecker klingelt um 6 Uhr morgens, damit man um 7 oder um 8 im Büro ist. Dann würde ich mal anfangen, eine Woche um 1 ins Bett zu gehen, nicht vorher. In der 2. Woche vielleicht um 12 und in der 3. Woche um 11. Und dann werden Sie sehen, Sie haben die 1. Woche 3, 4, 5 Stunden Schlaf vielleicht, die 2. Woche 3, 4, 4, 5 Stunden Schlaf und dann eben 5, 6 Stunden, weil der Körper sagt, Mensch, ich muss mir den Schlaf holen in dieser verkürzten Zeit im Bett. Und dann natürlich die ganzen Sachen der Schlafhygiene, Koffein, Kaffee, kein Sport, vorher nicht irgendwelche stressigen Sachen machen, nicht die Arbeit mit ins Bett nehmen und so weiter. Das ist dann eher Bereich Schlafhygiene.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ja, ja. Schlafhygiene habe ich viele Punkte zu. Ja. Ich wollte noch eine Sache kurz vorfragen. Und kann man Schlaf speichern? Kann man vorschlafen sozusagen? Mhm. Ja. Also jetzt mal einmal so ganz kurz gesagt, wenn ich habe ein großes Event, ich weiß, in 3 Tagen, da muss ich, weiß ich nicht, die ganze Nacht wach bleiben. Kann ich da mich irgendwie darauf vorbereiten? Und die andere Frage ist natürlich, kann ich irgendwie Schlaf speichern oder wirklich vorschlafen?
Ja, ja, also das ist genau wieder das Thema mit der Eingangsfrage. Da haben natürlich viele Studenten, die sagen, Mensch, ich muss jetzt eine Woche durchlernen vor der Prüfung, da presse ich mir das ganze Wissen rein, kann ich da irgendwie 3 Tage vorher durchschlafen und das speichern? Das wäre natürlich cool. Ja. Ja. Das wäre so ähnlich wie beim Marathonläufer, der sagt, ich trinke jetzt 7 Liter Wasser, weil dann laufe ich den Marathon schneller, weil ich die Trinkpausen nicht mache. Nein, also das geht leider nicht. Es ist immer nur rückwirkend. Du kannst immer nur Schlafdruck oder Müdigkeit quasi abbauen. Du kannst nicht vorschlafen. Also das funktioniert nicht. Die Idee wäre cool, aber es geht nicht. Du kannst nur vorbereiten mit einem guten Schlaftraining, mit einer guten Schlafqualität, dass du dann quasi recht schnell wieder diesen einen Tag oder 2 Tage, wo du mal Nacht durchmachst oder nur wenig schläfst, eben wieder dann reinholst von der Regeneration her.
Ja, super spannend. Das ist im Prinzip auch wie mit der Absorptionsrate von verschiedenen Supplements, ja, Vitamin C. Ja. Ne, wenn man sagt, okay, ich brauche heute, damit ich fit bleibe, 1000 Milligramm Vitamin C, ja, und dann nehme ich die alle morgen, dann absorbiert mein Körper 200 Milligramm und der Rest schaltet er aus.
Richtig.
Dann sind wir wieder beim Thema teuren Pipi, ne?
Genau, ja, ja.
Aber wenn ich es alle 2 Stunden nehme, dann kann es absorbieren. Sehr, sehr spannender Punkt. Ja, also find ich super, weil ich glaube, Schlaf ist, also ich liebe Schlaf. aber lass uns zur Schlafhygiene kommen. Und zwar dort. Ich denke mal, jedem ist klar, keinen Kaffee zu trinken am Abend.
Ja.
Aber bei den meisten guten Restaurants wird noch der Espresso am Abend angeboten. Mm-hmm. Viele trinken am Nachmittag noch einen Kaffee. Ja. Wie ist da der Effekt?
Also es ist interessanterweise typenabhängig. Es gibt Leute, die das gut vertragen, gut verpacken. Es gibt ja auch eher die Lerchen- oder Eulentypen, also die Leute, die schnell in der Früh wach sind, abends früher müde sind oder eher so die nachtaktiven Leute. Das ist ganz interessant, man hat festgestellt, dass es mit der Körpertemperatur zusammenhängt. Ah. Also jetzt nicht im Bereich Fieber, Nicht-Fieber, sondern Zehntel Grad oder Hundertstel Grad. Und da sagt ja der Volksmund, der kommt schlecht auf Temperatur. Das liegt eben daran, dass die Körpertemperatur auch ein zirkadianes Maximum hat. Und das ist einfach bei den Leuten dann 2-3 Stunden später oder früher. Also total eine spannende Geschichte. Und genauso ist es auch mit dem Espresso, mit dem Kaffee. Also wir sagen natürlich, koffeinhaltige Getränke möglichst früh am Tag. Aber es gibt Leute, die nach einem Espresso, die haben so inverse Effekte, nach dem Espresso müde wird. Genauso wie wir Leute haben, die Schlafmittel nehmen und komplett gegenteilig reagieren und richtig wach sind und aufdrehen. Also da auch wieder via unser Thema, es ist personalisiert und individuell. Aber es gibt natürlich schon so Sachen, dass wir sagen, also wir auch bei unserem Essensthema abends keine großen Mahlzeiten, also wirklich Frühstück wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, Abendessen wie ein Bettelsmann, keine Rohkost nach 16 Uhr, das liegt einfach daran, dass es den Darm eher belastet. Viele Leute denken, ich esse abends was Leichtes wie einen Salat, aber das ist gerade verkehrt, also das gärt natürlich und fault, da wäre eine Suppe besser oder gedünstetes Gemüse und natürlich dann auch nicht Sport, die letzten 2 Stunden vorm zu Bett gehen, also klar, müde machen schon, nur so was der Ferdi immer misst mit seiner HRV, dass er sagt, also die Leute sind noch so sympathikoton, unter Power und deswegen natürlich auch das Saunieren und so alles vorher, also da gibt es Regeln, die gut sind, wichtig sind natürlich, auch die Trinkmenge allgemein, dass man nicht vorm Schlafen noch 2 Liter Wasser trinkt, sondern versucht das natürlich vormittags oder mittags zu machen, weil dann muss man eher raus natürlich nachts. Und da gibt es immer von uns so ein Factsheet quasi oder Empfehlungen, die allgemein gültig sind, wo wir den Patienten aber sagen, okay, probiert's aus, wenn du wirklich nach dem Abendessen aufgrund der guten Bitterstoffe oder Extrakte im Espresso besser schlafen kannst, mach das, verdauungsfördernd. Und das ist quasi, gibt es allgemeine Empfehlungen und dann natürlich die individuellen Empfehlungen.
Ja, ja, super spannend mit dem Essen auch. Ich habe es jetzt mal getestet, vorbereitend auf unseren Podcast. Letzten beiden Abende nichts gegessen. Der Aura-Score war ein bisschen besser. Nicht off the charts besser, aber war schon besser. Ich bin auch besser ins Bett gegangen. Aber das Hungerthema ist dann auch etwas, was mich aktiv hält,
möchte ich mal sagen. Absolut. Absolut, das ist ja was, auch die Juliane sagt im Podcast mit den Blutzuckerschwankungen. Ja. Das war auch ein cooles Thema, wo man genau auf das eben eingeht. Aber da auch wieder mit den modernen Geräten. Also man kann ja sich wirklich mal eine Woche so einen Blutzuckermonitor ranklatschen und sieht dann, wie man in der Nacht ist. Also es ist wirklich total interessant zu gucken, wie komme ich morgens raus. Und da ist es immer so, dass der Körper, also abgesehen davon, wenn wir jetzt Diabetes-Medikamente wie Insulin oder so spritzen würden, also das natürlich jetzt als Ausnahme, aber der Körper selber reguliert ja gegen. Also er schaut ja, dass du eben nicht in einen Unterzucker kommst nachts, was bei vielen Leuten, und das ist auch mal wichtig zu verstehen, dann so unangenehm ist, ist einfach die Schwankung, sprich das Delta. Also wenn du von dem Blutzucker von 140, 50, wie auch immer, oder bei der Glukoseintoleranz dann schon 160 quasi runterfällst, ja, das ist das, was unangenehm ist, aber du kommst ja nicht unter irgendwas 60, 80, ja, genau, weil der Körper eben gegensteuert, aber dieses Runterrauschen, das macht oft so ein Hungergefühl. Also der Blutzucker selber schaut der Körper natürlich drauf, der beschützt dich ja, aber eben dieses Runterrauschen, das ist auch was man lernen kann oder was man auch adaptiert und dann sich dran gewöhnen kann, ja.
Super spannend. Lass uns doch mal auf die Hygienefaktoren reingehen. Also, wir haben ja das Thema einmal Lichtsmog, Lichtverschmutzung. Ich glaube, es ist ein Riesenthema, weil wir halt, ich meine, früher gab es auch schon Fernseher im Schlafzimmer. Ich glaube, es ist ein großer Fehler. Aber jetzt kann ja jeder sein Device mit ins Bett nehmen. Ja, und der Content, die Inhalte sind ja nicht beruhigend. Ja? Sind ja nicht so, ich schaue mir mal den Rosamunde Pilcher-Film an, sondern es ist ja schon eher. Ich sag mal, Instagram, TikTok ist zack, 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 Dopamin schießt hoch.
Ja, total.
Stresshormone sind voll am Arbeiten. Ja, was ist deine Meinung dazu, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen vorweggenommen habe? Aber
Katastrophe. Also der Trend, wir sagen dazu, geht ja sogar zum Second Screen. Also die Leute lassen den Fernseher laufen im Hintergrund und haben noch das zweite Display, das Handy vor den Augen. Und genau wie du sagst, wie ist meine Story? Ist es angekommen? Wie viele Likes habe ich bekommen? Die E-Mails noch vom Chef und so weiter. Morgen ist mein Programm so und so und der Kollege ist wieder krank. Da fällt noch mehr Arbeit auf mich natürlich zurück. Also das sind wirklich, wirklich Themen, wo wir von den Patienten oft als Feedback bekommen, Mensch, ich liege abends dann im Bett und habe Gedankenkreisen, dann kommen die Sorgen tagsüber, natürlich Stresshormonausschüttung, Cortisol und so weiter, eher höher, man ist abgelenkt, aber dann abends, wenn man zur Ruhe kommt, die Einflussfaktoren von außen weg sind, dann schießt es eben hoch und das geht bis dahin, dass die Leute schnellen Puls bekommen, Herzrasen, wie Panikattacken, sagen, boah, Wahnsinn. Und da gibt es aber eben wirklich tolle Tools. Also wenn sie dazu neigen, dass sie immer das Thema haben, ich liege abends im Bett und da kommen diese ganzen Themen, dann ist es immer ganz gut, wenn man Sachen wirklich demonstrativ macht. Also wir sagen den Leuten, okay, aufstehen, dann gehst du in die Küche, machst dir dann einen Stuhl hin, machst hinten drauf ein großes Schild, nicht Alfred Hitchcock Regiestuhl, sondern Krübelstuhl und legst dir einen Zettel auf die Seite und sagst, okay, meine Themen sind jetzt, also die Kinder haben mich wieder aufgeregt, die bekommen Taschengeldentzug nächste Woche und der Nachbar, der hat wieder, weiß nicht, bei mir die Äste abgeschnitten und mein Chef regt mich auf und das alles aufschreiben und dann wieder ins Bett gehen und wenn dann nochmal, das wird die ersten Male so sein, diese Gedanken kommen, wirklich nochmal aufstehen, nochmal hingehen auf den Stuhl, die Sachen dann weiterführen und das projizieren dann diese Grübel-Thematik nicht nur vom Bett auf diesen Grübelstuhl, sondern man neigt auch dazu, die Punkte punkteweise abzuarbeiten. Sonst im Bett kommen die Themen eher immer wieder neu, deswegen Gedankenkreisen. Es gibt nur einen wichtigen Tipp, also ich würde natürlich diesen Grübelzettel dann nicht am Küchentisch liegen lassen, weil wenn der Mann sieht, scheiße, ich lasse mich scheiden, mein Mann nervt oder die Kinder kriegen Taschengeldentzug nächste Woche, also den natürlich dann wieder in die Schublade Nummer 3 legen, wo wir gesagt haben, Kinder, da dürft ihr nicht ran, das wäre der Tipp.
Ist ein sensationeller Tipp, weil ich hatte das Thema, dass ich gestern auch, ich habe das nicht so oft, dass ich im Bett grübel, weil ich vorher versuche, alle die ganzen Sachen erstmal wegzugeben. Aber gestern hatte ich es auch. Und da hatte ich auch ein Thema, was ich nicht vergessen wollte. Und dann habe ich gesagt, nee, kein Problem, da erinnere ich mich morgen wieder dran, aus dem Kopf. Ich bin jetzt nicht aufgestanden, habe es aufgeschrieben, das hätte ich machen sollen. Ja. Aber habe trotzdem gesagt, nee, das passt schon, das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir morgen auch noch hin. Habe das weggetan, weil es hat mich tatsächlich 20 Minuten lang wachgehalten, weil es immer wieder gekommen ist.
Ja.
Wirklich, das ist wie so, kurz dran gedacht, so, und dann kam es immer wieder. Ne? Das ist so ein Störthema. Und deswegen, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, wie so ein kleines Notizbuch zu haben, reinzuschreiben. Und dann kann man die Punkte am nächsten Tag abarbeiten.
Total, total. Fantastischer Punkt. Jetzt folgende Situation. Also wir wollen ja, also es gibt ein paar Leute, die wirklich sehr kreativ sind, die quasi sich einen Notizblock ans Bett legen mit einem Stift. Bei so einem konkreten Fall, dass du sagst, Mensch, oh, morgen ist Valentinstag, ich muss jetzt für die Freundin die Blumen nicht vergessen, dann würde ich es eher anders machen. Dann würde ich, wenn man jetzt keinen Stift hat oder der Stift unten ist, würde ich irgendwas machen, was so komplett außerhalb der Routine ist. Ich würde die im Bad vielleicht die Zahnpastatube vor das Waschbecken stellen auf dem Boden oder würde irgendwie mein Hemd nochmal quer über den Boden legen und dann quasi sagen, ah, okay, wenn ich morgen aufstehe und das Hemd sehe oder die Zahnpastatube vom Waschbecken, weiß ich, das ist das Thema. Also ich werde es nicht vergessen. Wenn du es nicht machst, dann bist du ja doch wieder vom Schlaf eher so, dass du die ganze Zeit dran denkst. Das ist Punkt 1. Und natürlich, wenn es mehr Sachen sind, dass du oft sagst, okay, ich muss jetzt ein Projekt entwickeln oder das machen oder so machen, dann würde ich eher zu der Methode 1 gehen, dass du sagst, okay, ich mache mir in der Küche im Wohnzimmer ein Paper und schreibe da die Sachen dann immer auf.
Ja. Also. Sehr, sehr spannende Methode, auch mit diesem etwas außer der normalen Sache zu machen. Das habe ich mir angewöhnt, weil ich habe öfters mal Sachen verlegt, also im Haus, die habe ich dann wohin gestellt und dann 3 Wochen nicht benutzt und konnte sie einfach nicht wiederfinden, weil ich sie an einen anderen Ort gestellt habe. Und da habe ich diese Methode auch so ähnlich entwickelt, habe ich auch nachgelesen. Da soll man sich etwas Krasses vorstellen in diesem Moment, zum Beispiel man legt das hin und etwas explodiert.
Richtig.
Oder hinstellen und dann an was ganz Wildes denken.
Ja.
Dann erinnert man sich besser, weil das Memory da besser ist.
Genau.
Das machst du ja genauso
Der Methode. Guter Punkt, super.
Jetzt kommen wir nochmal zum Fernseher. Mhm. Bildschirme.
Mhm.
Und lass uns nochmal über die verschiedenen Hormone sprechen, die wirken. Also wir haben ja Serotonin, wir haben Dopamin, wir haben Melatonin und wir haben noch Cortisol.
Ja.
Hilft Cortisol beim Schlafen?
Nein.
Hilft Serotonin beim Schlafen?
Serotonin ist quasi das Folgehormon aus dem Melatonin.
Okay.
Und es hilft uns beim Glücklichsein. Mhm. Wenn wir viele Leute wegen Stress, Burnout und so weiter haben, messbar einen Serotoninmangel, das ist immer die Frage, woran liegt, hängt auch mit dem Darm zusammen.
Ja.
5-Hydroxytryptophan, die Vorstufe oder eine der Komponenten wird im Darm resorbiert. Daraus macht der Körper Schlafhormon Melatonin.
Okay.
Und dann daraus das Glückshormon Serotonin. Also wenn Leute scheiße drauf sind und schlecht schlafen, liegt es oft daran, dass sie einen 5-HTP-Mangel haben, was man dann geben kann abends. Und dann hilft es, dass wir diese Hormone wieder zusammensetzen. Ist auch ganz interessant, das kann man mittlerweile messen. Also du kannst dir nachts um 2 den Wecker stellen, kannst in ein Röhrchen spucken und kannst dann das ins Labor geben und siehst, habe ich ausreichend hohe Melatoninspiegel oder nicht. Und da setzen ja auch die oft viele Schlafmittel an, die einfach Melatonin enthalten, 2-3 Milligramm, die man einnimmt, dass man dann besser schläft. Also das hilft zum einen, die Hormone, und von der anderen Seite halten die uns natürlich ab. Und dieses Wissen, wenn man damit ein bisschen spielen kann, ist natürlich super in der Schlaftherapie.
Okay, das heißt, Serotonin ist gut, Melatonin ist gut. Dopamin gut oder schlecht?
Dopamin ist eher so das Belohnungshormon.
Ja.
Also da gibt es verschiedene Neurotransmitter, verschiedene Strukturen im Gehirn. Da muss man quasi immer unterscheiden von den akuten Phasen, also ein akuter Anstieg des Melatonins im Vergleich wieder zum chronischen Zustand. Also chronische Zustände heißt über Wochen, über Monate, haben wir genug Belohnungshormon, genug Glückshormon, haben wir diesen zirkadianen Rhythmus. Also wir haben ja deswegen die Szene mit Loriot im Frühstücksei. Warum streiten sich die Eheleute beim Frühstücksei? Weil in der Früh die Testosteron-Cortisol-Ausschüttung am höchsten ist.
Okay.
Deswegen bei gestressten Leuten machen wir ein Cortisol-Tagesprofil. Und da schaut die Kurve eben so aus, dass die im Laufe des Tages runtergeht. Die Personen geben 5-6 Mal eine Speichelprobe ab, 8 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 20 Uhr. Und dann sieht man eben, ist der im normalen Peak oder nicht. Also wir haben quasi immer eine Rhythmik im Leben oder im Körper, eine zirkadiane Rhythmik, also eine tägliche Rhythmik oder eben auch eine 4-wöchentliche Rhythmik, Monatsrhythmik, Halbjahresrhythmik und so weiter. Und da muss man eben wissen, welche Hormone müssen wann wie sein. Das ist eben der Knackpunkt, dass man es wieder nicht pauschalisiert, sondern gesagt hat, wen habe ich da? Mann, Frau, jung, nicht jung, gestresst, nicht gestresst. Und zu welcher Uhrzeit messe ich die Hormone? Das ist ganz, ganz wichtig.
Okay, das ist super spannend. Das heißt, also Cortisol sollte ich abends auf jeden Fall vermeiden. Also das heißt, so einen super stressigen TikTok, Rampage Run sollte ich vielleicht nicht machen.
Nein.
Oder vielleicht den ganz krassen Horrorfilm oder Actionfilm sollte ich vielleicht auch nicht gucken.
Mhm.
Jetzt haben wir noch zusätzlich nicht nur der Content, der uns beeinflusst, sondern auch das Licht aus dem iPhone, aus dem aus dem Fernseher, ja, aus den Lampen,
ja,
Blue Light Sensitivity, ja, da an der Stelle. Wie viel Einfluss hat das und kann es helfen, wenn ich so eine der fantastischen, ich habe sie leider nicht dabei, roten Brillen aufsetze, die Blue Light, dieses blaue Licht blocken?
Ja, ja, also absolut. Da gibt es eben verschiedene Sachen vom Lichtspektrum, die da zusammen spielen. Und auch die Melatoninausschüttung, auch wenn die Augen quasi geschlossen sind, hängt damit zusammen. Allgemein natürlich mit der Helligkeit und dann auch dezidiert mit dem Farbspektrum. Ähnlich wie in der Früh, wenn wir in der Früh schneller wach werden wollen, dann ist eben das Beste, dass wir nicht ein Raumlicht haben, sondern wirklich nach draußen gehen. Ja. Also Tageslicht vom Lichtspektrum ist da viel, viel besser. Deswegen gibt es auch diese Tageslichtlampen, die schon 20 Minuten quasi vor dem Wecker langsam anfangen, heller, heller, heller zu werden, dass wir uns also einfach dann beim Aufwachen leichter tun oder besser tun. Das hängt auch dann wieder mit den Schlafphasen zusammen. An welcher Stelle der Schlafphase klingelt der Wecker? Wir haben zum Beispiel immer wieder Patienten, das ist ganz interessant, die wachen in der Früh auf und haben den Wecker immer zur gleichen Zeit und fühlen sich komplett wie aus dem Tiefschlaf gerissen,
ja,
oder wie gerädert. Und das ist auch tatsächlich so, dass der Wecker zum Beispiel immer um 6.30 Uhr klingelt und immer genau diese Tiefschlafphase erwischt. Und da ist dann oft ganz cool, wenn man den Leuten sagt, stell deinen Wecker 20 Minuten vorher. Also wir stellen den Wecker dann von 6.30 Uhr auf 6.10 Uhr und erwischen die Leute in einer Einser- oder Zweier-Schlafphase, wo sie eben schneller dann wach werden und eben nicht aus der Tiefschlafphase, wo sie rausgerissen werden. Also da ist wieder, wie bei dem Podcast, den wir hatten mit den Mikronährstoffen, es so, dass es je individueller es gemacht wird, desto besser ist es.
Ja.
Und natürlich auf den Patienten. Was hat er für Probleme? Was hat er für eine Arbeitszeit? Was hat er für Vorlieben? Und wie schaut sein Schlaf aus? Und dann wird es maßgeschneidert für die Leute verbessert.
Und das bedeutet auch, ich will am Abend also Licht vermeiden.
Ja.
Also starke Lichteinstrahlung, die halt mich aufweckt, so wie Sonnenlicht.
Ja, 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 ja.
Das bedeutet wahrscheinlich auch, ich sollte den Raum relativ dunkel halten.
Absolut, ja, ja.
Und dann, wenn ich aufwachen möchte, dann macht Sonnenlicht Sinn, weil mich das wirklich aktiviert.
Total, genau. Also Sonnenlicht, Tageslicht, rausgehen wirklich, wenn Sie die Möglichkeit haben, Kaffee am Balkon, am Fenster, auf der Terrasse zu trinken, absolut. Und genauso gibt es eben ganz, ganz viele Faktoren, wie du gesagt hast, auch die Raumtemperatur. Also viele Leute haben einfach Schlafzimmer viel, viel zu warm, so 19, 19,5, 20 Grad von mir aus ist so eine ideale Temperatur. Also da kann man so, so viel machen. Matratzenhärte, Licht natürlich, auch die Gewohnheiten. Das ist total interessant. Wenn die Mütter die Kinder ins Bett bringen, dann sind die meistens, wird Zähne geputzt, dann wird die Hände gewaschen, dann werden die Klamotten für den nächsten Tag rausgelegt und dann kommt die Mama noch, deckt das Kind zu und legt, weiß nicht, eine Minute die Hand auf den Kopf, bumm, schlafen die Kinder.
Ja.
Und das ist quasi eine Gewohnheit. Also es macht wirklich Sinn, auch Gewohnheiten zu machen, wie der Top-Fußballspieler vor dem Freistoß oder die Routine beim Aufschlag, dreimal dribbeln, fünfmal dribbeln, also diese Routine. Und wo gibt es dann immer Probleme, wenn der Papa die Kinder ins Bett bringt, dann ist es immer ein stundenlanger Kampf. Du gehst ins Bett, du schläfst jetzt, gib Ruhe und Ding. Warum? Weil der einfach die Gewohnheit anders macht. Ja?
Ja.
Und das ist nicht, weil er der Papa ist und es nicht kann oder irgendwas, sondern eben diese mütterliche Routine auf dem Schlag anders macht und dann funktioniert es nicht. Also wichtig auch für uns, dass wir uns Gewohnheiten machen und die können ganz anders sein, dass man eben im Wohnzimmer noch ein bisschen aufs iPhone guckt und dann liest oder noch Fernsehen schaut, dann einen Tee trinkt oder noch eine Meditation macht oder Akupressurpunkte ist auch ein spannendes Thema. Gedankenreisen, dass man sich irgendwie einen Luftballon vorstellt, der halt da irgendwie vom Wind weggetragen wird oder ein Schiff. Autogenes Training natürlich ist auch ein cooler Hack, eben um besser einschlafen zu können. Da geht es wirklich um die Routine. Essen, was esse ich, wann esse ich es, wann mache ich meinen Sport, mache ich meine Memos noch für den nächsten Tag, plane ich den nächsten Tag schon, also so ein bisschen vielleicht im Ankleidezimmer, im Bad oder noch am Schreibtisch, im Arbeitszimmer und gehe dann eben möglichst prepared in mein Schlafzimmer, was schon abgedunkelt ist, wo keine Lichter sind, wo die Temperatur optimal ist, Matratzenhärte und alles. Und da kann man unglaublich viel rausholen. Das Coole ist, das muss man nicht jeden Tag neu machen, sondern man macht sich einmal die Routine und verinnerlicht das und hat einen riesen Benefit auf Gesundheit, auf chronische Krankheiten, auf natürlich, was jetzt alle interessiert, Longevity und so weiter. Also da kann man extrem viel machen.
Das Coole ist ja, das glaubt man gar nicht, aber wir haben ja ein Zimmer, das dafür gedesignt ist. Es nennt sich das Schlafzimmer. Es hat sogar den Namen und es sollte ausgerichtet sein nur für Schlaf.
Ja, ja.
Und das Geniale ist, wir können das Schlafzimmer ja so bauen, dass es perfekt für unseren Schlaf ist. Und das ist hier nur dafür designt.
Ja.
Manche haben noch einen Kleiderschrank drin.
Ja.
Aber das Schlafzimmer ist ja zum Glück in der heutigen Zeit wirklich ein reiner Raum zum Schlafen.
Ja, bester
Punkt. Die anderen Sachen tun wir woanders.
Bester Punkt, ja.
Und deswegen, toll. Wie machen wir das mit dem Elektrosmog dann? Ja. Ist Elektrosmog ein Thema oder ist es kein Thema? Es wird immer so, also da möchte ich auch gerne auf das Thema WLAN und Bluetooth noch eingehen, falls du dazu was sagen magst. Aber Elektrosmog bezeichnet ja Elektrizität, die nicht nur in eine Leitung ist, sondern die in aktive Geräte fließt, die im Zimmer aufgestellt sind.
Ja, also es ist wirklich ein Thema, das hat auch nichts mit jetzt Esoterik zu tun oder so. Also wir arbeiten ja auch mit vielen Baubiologen zusammen, die das messen können. Also das kann man wirklich messen. Und wir empfehlen ja sowieso, wir werden auch oft gefragt, also ich will jetzt ein Haus bauen, auf was muss ich achten? Giftstoffe, Licht, wohngesundes Licht, Elektrosmog, Wasser, Wasserhärte, Trinkwasser, dann natürlich noch die verschiedensten Sachen, da mal mit einem Baubiologen zu sprechen oder sich selber einzulesen bei natürlich einer bestehenden Schlafsituation, ist immer das Thema, dass gerade Sachen, die an der 220-Volt-Steckdose hängen, natürlich viel mehr Elektrosmog machen. Das kann man auch messen. Also der Baubiologe kommt wirklich vorbei und misst es dann. Also es wird nicht gependelt, sondern das ist wirklich wissenschaftlich. Und das Tolle ist, dass das eben quasi mit dem Quadrat des Abstands abnimmt. Also wenn Sie noch so einen alten Radiowecker haben, der wirklich an der Steckdose ist, dann ist das viel schlechter als der Batterie. Wecker, den man hat, also den man kennt, wo die Mini-Batterie drin ist oder so. Und ich würde beim Handy immer mindestens den Flugmodus einstellen. Wir haben so viele Leute, die sagen, ja, also ich habe das Handy dann an und mit allem Bluetooth und WLAN und Cellphone neben dem Bett liegen, also oder direkt am Kopf liegen. Das würde ich nicht machen, auch allein schon aus dem Grund, dass man sagt, ja, ich bin angespannt und erreichbar. Es kann immer wieder ein Call reinkommen. Also die Welt geht nicht unter, wenn man jetzt nicht Bereitschaftsarzt oder Feuerwehrmann ist. Also ich habe das jahrelang gemacht in der Klinik. Wenn man dann am nächsten Tag eben aufs Handy guckt, also immer mindestens Flugmodus, Bluetooth, WLAN ausschalten eben und dann ruhig mal einen Baubiologen für eine Stunde kommen lassen. Das ist nicht teuer, das kostet 100, 150 Euro vielleicht oder 200 Euro und dann einfach mal messen. Und die Geräte mittlerweile kann man auch für kleines Geld selber kaufen. Da gibt es quasi spezialisierte Shops, die sagen, okay, besorgt dir mal so ein Gerät für 100 Euro und misst es mal, den Elektrosmog. Das ist schon ein Riesenthema, wo man einfach viel machen kann. Man muss sich halt damit befassen. Und es muss ja nicht der WLAN-Router plus die Hauptstromleitung direkt 3 cm neben dem Kopf durchs Bett gehen, sondern da stellt man halt das Bett auf die andere Seite. Und dann gibt es noch sogenannte, das ist jetzt in der neuesten Forschung, sogenannte Geopathologien. Also man hat sich überlegt, warum gibt es manche wirklich Bundesstraßen oder Orte, wo einfach viel, viel mehr Autounfälle entstehen, jetzt ohne, dass eine unübersichtliche Kreuzung ist. Also es gibt wirklich geopathologisch schlechte Orte. Da kann man jetzt auch wieder diskutieren, womit hängt es zusammen? Warum haben die Goten oder damals die alten Völker, Tempel oder die Pyramiden oder Klöster oder die Kirchen an Kraftorte gestellt? Ja, also das gibt's, das weiß man noch heutzutage. Und genauso kann man auch ganz einfach, wenn man schlechten Schlaf hat, einfach das Bett mal in die andere Raumecke stellen, um eben solche Sachen mal mit rauszunehmen. Also das würde ich jedem empfehlen. Und das ist kein Hokuspokus, keine Esoterik. Also das ist wirklich Stand der Wissenschaft. Und jeder Profi, der an seinem Schlaf arbeitet, nimmt solche Sachen natürlich auch mit rein.
WLAN in der Nacht, also WLAN-Router in der Nacht anlassen oder ausschalten, wenn er zwei, drei Zimmer weiter steht?
Ja, immer der Abstand. Also wie gesagt, der Abstand ist das Wichtige. Strahlung oder Elektrosmog nimmt ab mit dem Quadrat der Entfernung. Das bedeutet, wenn es doppelt so weit weg steht, also einen halben Meter, ist es schon quasi nur noch ein Viertel des Elektrosmogs. Okay. Ja, und deswegen ist wirklich die Abstandsregel das Wichtige. Also wenn es geht, möglichst weit weg, dann macht einfach 2 Meter oder 1 Meter macht viel aus.
Okay. Wow, das waren jetzt schon super viele Informationen. Ich glaube, da wir noch so viele Fragen haben, müssen wir hier einen Cut machen. Und ich würde sagen, wir führen das Ganze in dem nächsten Podcast fort, der dann nächste Woche auch veröffentlicht wird. Aber deswegen, in der Zwischenzeit, schreibt gerne drunter Kommentare, like, kommentiert, abonniert diesen Podcast und stellt auch wirklich eure Fragen, dass wir sie beantworten können. Und hört dann auf jeden Fall rein, wenn wir wieder loslegen mit der nächsten Folge, weil wir haben nämlich in der zweiten Folge auch noch die Rapid-Fire-Questions, die dann einfach nochmal einfach kurze Sachen beantworten. Das macht richtig Spaß. Und ich kann nur sagen, wow, also das hat mir schon richtig Spaß gemacht. Und die ganzen wirklich taktischen Sachen, die ihr heute Abend schon anwenden könnt, ja, das ist das, was es so wertvoll macht, den Podcast zu hören und auch mit dir zu sprechen. Und deswegen da nochmal vielen Dank an dich.
Ja, danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, abonniert und bis zur nächsten Folge.
Das war's für diese Folge des Podcasts. Denken Sie daran, gesund werden, gesund bleiben. Das liegt in Ihren Händen. Bis zum nächsten Mal.